Ja, enteignen ist vor allem in Bezug auf Wohnraum eine feministische Forderung, weil viel mehr Frauen in Berlin betroffen sind von steigenden Mieten als Männer. Also das liegt vor allem daran, dass Frauen durchschnittlich weniger verdienen, durchschnittlich weniger Vermögen haben und deshalb auch einen viel höheren Anteil ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen. Deshalb rutschen die viel schneller in Armut bei steigenden Mieten oder sind von Verdrängung betroffen, wenn sie sich die Miete nicht mehr leisten können.
Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen, diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Liebe Leute, hier ist eine neue Folge des DBE-Podcasts von Menschen und Mieten. Heute sprechen wir über feministische Enteignung und feministischen Aktivismus. Ich spreche darüber mit Caroline und Jona, die beide in der Kampagne aktiv sind und die arbeiten gerade an einem sogenannten Lila Buch. In diesem Buch geht es um viele wichtige Dinge, zum Beispiel, wie hängen Mietenpolitik und Feminismus zusammen, warum ist Enteignung eine feministische Forderung? Und wie feministisch sind wir bei DWE in unserer aktivistischen Arbeit? All das und noch mehr hörst du jetzt.
Wir fangen einfach ganz easy an. Ich würde euch einfach beide fragen, warum seid ihr dabei? Nee. Wer seid ihr? Warum seid ihr dabei? Caroline.
Ja, hallo Wouter. Ich bin Caroline. Ich bin im Kuhkreis gerade und habe angefangen im Kiez-Team Pankow, gerade als das Kiez-Team frisch gegründet wurde. Und jetzt bin ich aber nicht mehr im Kiez-Team, weil ich umgezogen bin. Aber im Kuhkreis bin ich noch und eben in der Flinter-Vernetzung und bei dem Lila-Buch-Projekt.
Da werden wir natürlich gleich darüber reden. Warum hast du bei DWE angefangen?
Ich habe bei DWE angefangen, auch weil ich selber sehr oft und sehr lange schon auf Wohnungssuche war in Berlin und das also selber erfahren habe, wie das hier immer schlimmer wurde mit dem Wohnungsmarkt und wie schwierig es wurde, eine Wohnung zu finden. Und auch, weil ich denke, dass so die Wiederaneignung der Orte, die wir schön gestalten wollen, ein total wichtiges politisches Anliegen ist. Also, dass wir alle Zugang haben zu Wohnraum, um uns zu erholen und um uns ein gutes Leben machen zu können. Ja, das ist mir einfach super wichtig und das wird in Berlin immer weiter kaputt gemacht. Und deshalb hatte ich Lust, zu DWE zu gehen.
Hallo Jona.
Hallo Wouter.
Wer bist du und warum bist du dabei?
Also ich bin Jona, ich bin seit 2021 erst in Berlin und auch seit 2021 bei DWE. Und ich hatte von DWE schon gehört, bevor ich hier gewohnt habe. Und ich war so ein bisschen so ein Fan. Aber ich will jetzt nicht behaupten, dass ich für DWE nach Berlin gezogen bin. Das ist jetzt natürlich die coolere Geschichte. So ist es nicht. Aber ich war schon vorher ganz begeistert von der Idee und von der Kampagne und war ganz beeindruckt. Dann bin ich während der Pandemie hierher gezogen. Und es war sehr wenig los, aber trotzdem waren überall Leute mit mit lila Westen. Also für mich war das einfach wie so ein Wunder, dass so eine politische Idee sich so durch so eine Riesenstadt ausbreitet. Und dann, genau, wollte ich direkt mitmachen und ich war auch ab meiner zweiten Woche in Berlin noch mit Umzugskartons in der Wohnung direkt beim Sammeln dabei. Und seitdem bin ich bei DWE. Genau, erst im Kiez-Team in Lichtenberg, beziehungsweise in Hohenschönhausen. Dann auch eine Zeit lang im Kurkreis und jetzt vor allem hier in Kreuzberg und beim Niederbuch.
Und du sagst, 2021 bist du dabei gekommen, bist du erst nach Berlin gezogen. Warst du davor auch schon politisch aktiv, irgendetwas?
Genau, ja, ich war davor im Ausland, war auch da politisch aktiv, viel mehr so Klimasachen. Aber es gab da auch Überschneidungen mit so Verdrängungen auf dem ländlichen Raum für fossile Gasprojekte. Und da hatten wir auch mehr so in Richtung Besetzung, aber da haben wir auch so Antiverdrängungsaktivismus gemacht, der natürlich so inhaltlich viel Überschneidung jetzt auch mit DWE hat.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe davor auch schon Politik gemacht, vor allem an der Hochschule und in so feministischen Gruppen. Und da habe ich aber viel auch so Theoriearbeit gemacht, also so Lesekreise gemacht und ja, Veranstaltungen organisiert. Das war davor eher mein Aktivismus.
Wir werden heute über etwas sehr Spezifisches reden. Wir werden über euer Lila-Buchprojekt reden, über feministische Perspektive auf Vergesellschaftung, aber auch auf Aktivismus. Und ich wollte erst mal fragen, ein Lila-Buch, was passiert da genau? Worüber reden wir, wenn wir über das Lila-Buch reden?
Ja, das Lila-Buch, die Idee ist entstanden bei einer Veranstaltung von dem Kiez-Team Tempelhof Schöneberg, in Kooperation mit dem Frauenmärz, der da von den Linken veranstaltet wird. Und da haben viele von ihren Perspektiven als Frauen oder als Flinter auf den Wohnungsmarkt erzählt. Und es hat sich dann daraus ergeben, dass ja ganz viele Frauen, die auch in der Kampagne sind oder Flinter, die in der Kampagne sind, ähnliche Probleme sehen oder finden, dass die Frage nach Mietenpolitik und Feminismus, dass es da total viele Überschneidungen gibt. Und gleichzeitig ist das Thema aber auch total breit, dass wir dachten, das macht total Sinn, da weiter im Austausch zu bleiben und dann eben über das Buch so verschiedene Themen, die Feminismus und Wohnen zusammenbringen, in so einem Buch zu vereinen. Also zum Beispiel die Frage nach, wer ist überhaupt betroffen von steigenden Mieten? Ist da ein geschlechtsspezifischer Unterschied zu auch so ja feministischen Fragen wie die von Frauenhäusern und Schutzräumen? Aber auch, wie macht man überhaupt feministischen Aktivismus innerhalb der Mietenbewegung?
Ja, und vielleicht können wir dann sofort mal in die Inhalten einsteigen. Das Buch hat also verschiedene Kapiteln oder Ideen auf jeden Fall für Kapiteln, aber ich würde vielleicht mal einsteigen mit unser Thema, das Thema der Kampagne Deutsche Wohnen Co. enteignen. Und vielleicht kann ich euch mal fragen, warum ist Enteignung eine feministische Forderung?
Ja, Enteignen ist vor allem in Bezug auf Wohnraum eine feministische Forderung, weil viel mehr Frauen in Berlin betroffen sind von steigenden Mieten als Männer. Also das liegt vor allem daran, dass Frauen durchschnittlich weniger verdienen, durchschnittlich weniger Vermögen haben und deshalb auch einen viel höheren Anteil ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen. Deshalb rutschen die viel schneller in Armut bei steigenden Mieten oder sind von Verdrängung betroffen, wenn sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Und darüber hinaus ist auch ja die Vergesellschaftung von Wohnraum gerade deshalb so wichtig, weil viele Frauen in ihrem eigenen Zuhause auch Gewalt erfahren in Partnerschaften und dann es besonders wichtig ist, dass es einen Wohnungsmarkt gibt, wo man eben eine gewaltvolle Beziehung verlassen kann und in eine eigene Wohnung ausziehen kann. Und wenn der Wohnungsmarkt so angespannt ist wie in Berlin und günstiger Wohnraum immer knapper wird, dann ja, verfestigen sich solche Strukturen, solche gewaltvollen Strukturen und sind deshalb, also ist die Enteignungsfrage gerade in Bezug auf Wohnen eine feministische.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Also du hast gesagt, okay, es braucht Geld, um eine Wohnung zu mieten. Geht es dann tatsächlich ums Gehalt tatsächlich? Frauen verdienen weniger, deswegen können die sich weniger hohe Mieten leisten?
Ja, also zum einen und zum anderen übernehmen ja Frauen auch noch viel öfter unbezahlte Care-Arbeit. Also sie kümmern sich um Angehörige, wenn die krank sind oder um kleine Kinder, arbeiten deshalb eher in Teilzeit und haben deshalb niedrigere Gehälter oder sie arbeiten eben auch mehr in Berufen, die schlechter bezahlt sind im Care-Sektor. Also genau, im Gesundheitsbereich oder sonst. Genau, Dienstleistungen, die einfach viel schlechter bezahlt sind als klassische männliche Berufe. und ja, haben deshalb einfach viel schlechtere Chancen auf dem, also so zu wohnen, wie es angemessen ist. Und ja, darüber hinaus sind sie auch oft diejenigen, die alleinerziehend sind und deshalb oft auch größeren Bedarf an Wohnfläche haben. Genau, damit da eben auch Kinder noch mit wohnen können. Aber das macht es natürlich sehr schwierig bei den Einkommensungleichheiten, die einfach noch bestehen.
Genau, also das so die eine Seite sozusagen, warum Enteignung eine feministische Forderung ist. Die andere Seite ist auch, genau, also die Nachfrage nach Wohnungen hat eine Gender-Dynamik drin, aber auch die, wem gehören die Wohnungen eigentlich? Wem gehört gerade die Stadt und wer wird sozusagen enteignet? Und in Deutschland und vermutlich weltweit gibt es ein unglaubliches Geschlechterungleichgewicht darin in der Verteilung von Kapital und gerade auch eben bei den Immobilien in Berlin. Von daher ist es zum einen die Dynamik, ja, wer leidet am meisten unter der Dynamik? Nicht nur Frauen, Flinters, auch queere Menschen, alleinerziehende Menschen, aber auch, genau, wer hat gerade die Macht über die Stadt? Wer kann entscheiden über den Wohnraum und darüber, wie wir wohnen?
Jetzt gibt es die Möglichkeit, da was zu ändern. Also ich würde vielleicht ein bisschen reden, ich würde gerne darüber reden, warum Vergesellschaftungen, genau unsere Vergesellschaften, die wir vorschlagen, eine Chance bietet für die Stadt, für die Menschen, die darin wohnen. Was macht, was wir tun, besser für diese feministische Frage?
Also derzeit sind ja die meisten Wohnungen profitorientiert vermietet und daran ausgelegt, auch daran, also auch in der Art, wie sie gebaut sind. Genau, Caro hat gerade schon gesagt, meistens sind sie darauf ausgelegt, dass da zwei Erwachsene und ein Kind wohnen und so weiter, weil davon ausgegangen wird, dass das so die einkommensstärkste Gruppe ist, so ein bisschen auch. Und unsere Idee von der Vergesellschaftung hat ja vor allem auch eine Demokratisierung mit sich, dass Leute mitbestimmen können, lokal, wie sie wohnen wollen. Nicht nur, wir reden immer viel über das Thema Mieten, weil es enorm viel mit Verträgen zu tun hat, aber es geht ja noch viel weiter. Es geht auch darin, okay, wie wollen wir überhaupt wohnen? Wollen wir eine riesen Wohnung mit einer Küche in der Mitte oder wollen wir ganz viele kleine Zimmer oder uns alle einen riesen Loft teilen? Die Möglichkeiten sind ja endlos, aber gerade sind sie das nicht, weil auch wenn der Raum theoretisch da sind, die Wohnungen nicht, wir nicht so den Zugang dazu haben, die so mitgestalten zu können. Also wir kämpfen ja nicht nur für die Vergesellschaftung, wir wollen ja auch mitgestalten und es ist super wichtig, dass wir uns jetzt überlegen, wenn wir dann diesen historischen Schritt machen, von die Eigentumsrechte zurückholen oder auflösen, wie man sieht, was kommt dann danach, wie sieht es dann aus und wie sieht dann diese Mitbestimmung aus und was ist dann da möglich? Und deswegen ist auch gerade wichtig, sich jetzt diese feministischen Fragen zu stellen und zu schauen, okay, wo ist es wichtig, möglichst alle oder möglichst viele Perspektiven mit reinzubekommen, damit wir nicht wieder die gleichen Fehler machen und die Stadt ausgelegt ist auf eine privilegierte Minderheit, sondern wirklich auf alle, die da wohnen können, wollen.
Wie tun wir das? Also welche Möglichkeiten haben wir, um die Sachen tatsächlich zu ändern? Und mit uns meine ich tatsächlich der Kampagne. Also was haben wir da Vorschläge oder Ideen?
Ja, Jona hat das ja gerade schon angesprochen, dass Vergesellschaftung auf der einen Seite bedeutet, es wird nicht mehr Profit erwirtschaftet. Das heißt, Menschen mit niedrigeren Einkommen haben wieder mehr Zugang zu Wohnraum, wie sie ihn brauchen. Und das andere ist eben die Demokratisierung, die Mitbestimmung. Also wenn die Mieterinnen eines Hauses gemeinsam entscheiden können, wie bei einer Sanierung der Wohnraum neu aufgeteilt werden soll vielleicht, dann entsteht da die Möglichkeit, eben die Wohnungen so anzupassen, wie wir leben wollen oder auch unten die Ladenflächen anders zu nutzen. Nämlich zum Beispiel, indem wir sagen, wir wollen da einen Gemeinschaftsraum reinmachen, wo wir uns treffen können oder wir wollen da ein Jugendzentrum reinhaben oder wir wollen da eine Kita haben oder einen Seniorentreff, eben die Räume so nutzen, dass dann auch gemeinschaftliche, nachbarschaftliche Beziehungen entstehen können. Und dafür sind eben diese Mieterinnenräte, wie sie vorgesehen sind, in der Anstalt öffentlichen Rechts, das ist total zentral. Da werden dann die, also in die Mieterinnenräte werden Menschen gewählt von allen Bewohnerinnen eines Hauses und da wird dann entschieden und in demokratischen Prozessen abgestimmt, was passieren soll. Und das wird dann wieder hochgetragen auf die nächste Ebene, wo dann eben über so Entscheidungen gesprochen wird, die den ganzen Häuserblock betreffen. Aber so ist eben sichergestellt, dass der Wohnraum wirklich so gestaltet wird und Entscheidungen so getroffen werden, dass sie im Sinne der Bewohnerinnen sind.
Genau, wenn ich noch ergänzen kann, weil ich glaube, viele Leute atmen erstmal tief ein und aus, wenn sie das so hören, weil Partizipation, Demokratisierung sich immer nach so viel Zeit und Ressourcen auch anhört. Und deswegen auch gerade da sind so feministische Perspektiven wichtig, weil wer hat Zeit übrig, oder was heißt übrig, aber wer hat die Ressourcen, die Kapazitäten, um sich zu engagieren, um sich einzubringen, um zum Beispiel in so einen Mieterinnenrat gewählt zu werden? Und wenn weiterhin Leute enorm viel arbeiten müssen, weil sie sehr viel Miete bezahlen müssen oder es nicht genug Kita-Plätze gibt und Leute sehr viel Care-Arbeit zu Hause machen müssen, dann sind sehr viele Gruppen und gerade Alleinerziehende, Flinters, Frauen, doch andere marginalisierte Gruppen ausgeschlossen von dieser Demokratisierung. Und deswegen müssen wir auch so den Rahmen so planen und so setzen, dass dann auch die Demokratisierung wirklich dazu führt, dass alle teilhaben können und mitentscheiden können.
Ich wollte auch, in Ihr Buch geht es nicht nur darum, eine Vision auf der Mietenpolitik zu machen, aber es geht auch um Aktivismus und tatsächlich, wie man das so macht. Wir machen natürlich eine Kampagne, DWE. Wie feministisch ist unsere Kampagne? Wenn ihr die da Note geben würde dann eine hohe Note, niedrige Note? Was denkt ihr?
Wow, das ist auf jeden Fall sehr schwer, da Noten zu verteilen. Also ich finde, DWE ist ja schon eigentlich also eine gesamtlinke Kampagne, oder? Es ist einfach, es ist ein linkes Anliegen. Und dafür, finde ich, ist es schon eine sehr feministische Kampagne geworden, durch viel Aufklärungsarbeit von Flinter in der Kampagne. Also ich glaube, das hat sich auch stark verändert. DWE ist ja auch hervorgegangen aus der Mietenbewegung in Berlin. Und ich habe das Gefühl, wurde viel Aufklärungsarbeit innerhalb der Kampagne auch noch gemacht. Es wurde sich auch viel darüber ausgetauscht, wie die Kampagne gut zusammenarbeiten kann, was für worauf sie sich einigen muss, damit wir gut zusammenarbeiten können als Kampagne. Und das, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche, auf unterschiedlichen Ebenen Auseinandersetzungen dafür. Also zum Beispiel, wie ist unsere Pressearbeit organisiert? Also mittlerweile ist sie ja sehr kollektiv organisiert, dass es Talking Points gibt, auf die sich geeinigt wurde, dass es einen SprecherInnen-Pool gibt, wo man sich abstimmt, wie man mit Presseanfragen umgeht.
Warum ist das wichtig? Warum ist das feministisch?
Das ist feministisch, weil unsere Gesellschaft ja auch nicht feministisch ist, sondern da tendieren dann doch eher JournalistInnen auch dazu, eher die Männer anzusprechen, die schon länger bei der Kampagne dabei sind und deren Aussagen eine höhere Relevanz zu geben als zum Beispiel einer Aktivistin, die schon lange dabei ist. Und gerade deshalb macht das Sinn, das so auf mehrere Schultern zu verteilen und sich auch demokratisch abzusprechen innerhalb des Personenkreises, die Sprecherinnen sind, damit sich das nicht dann so auf einzelne männliche Figuren konzentriert, die dann eben als wie so ein Gesicht der Kampagne wahrgenommen werden. Also wenn man das auf mehrere Menschen verteilt, auch unterschiedlichen Geschlechts, dann wird die Kampagne, also wird diverser wahrgenommen und es kommt tatsächlich auch das raus, was innerhalb der Kampagne abgesprochen wurde und nicht das, was einer Person, der irgendwie Legitimität zugesprochen wird, einfach so in dem Moment sagt.
Und wie kriegt man das hin? Also welche Arbeit muss man als Kampagne leisten, damit das dann tatsächlich auch passiert?
Ja, ich finde, da gehört zum einen dazu, dass man eben sagt, man möchte mit unterschiedlichen Stimmen auftreten und man einigt sich kollektiv auf das, was gesagt wird und nach außen vertreten wird, und dass man auch so Wissenshierarchien abbaut. Also dass man so Skillsharing macht und Leute befähigt, auch sprechen zu können für die Kampagne, also so Sprechtrainings macht, um Nervosität abzubauen und um so einen sicheren Umgang damit zu finden. Weil, wenn man sowas nicht gewohnt ist oder noch nie sowas gemacht hat, dann ist das natürlich erstmal total schwierig, da mit der eigenen Nervosität und Unsicherheit konfrontiert zu sein. Und gerade als Frauen, denen es auch so in den Körper eingeschrieben ist, sich irgendwie zurückzuhalten oder nicht laut zu äußern, da ist das total wichtig, da irgendwie sich darauf vorzubereiten in einem kollektiven Prozess, damit man dann eben auch sich gut fühlt, wenn man für die Kampagne spricht und sich da unterstützt fühlt von dem Kollektiv.
Wie ist das für dich, Jona? Also was würdest du sagen, was ist für dich? Ja, lass mal anders fragen. Also wenn du in der Kampagne eingestiegen bist in 2021, hattest du dann das Gefühl, da läuft schon gut feministisch?
Also ich glaube, dass es generell ein Prozess ist, in dem befinden wir uns auch immer noch. Auch das Buch ist Teil von diesem Prozess. Seit ich eingestiegen bin, 2021 bis jetzt, hat sich schon enorm viel verändert bei der Kampagne, was so Sachen angeht. Auch, wir haben vorhin viel über Care-Arbeit in der Familie und zu Hause geredet, aber die gibt's ja auch in einer politischen Gruppe. Da gibt's auch die Leute, die immer Protokoll schreiben, die immer moderieren, die fragen, wie es Leuten geht, die mal was zu essen mitbringen und so, sich umeinander kümmern.
Erklär noch mal ein bisschen Care-Arbeit. Wie sieht es dann aus bei DWE?
Care-Arbeit ist so, genau, also diese Arbeit, die so auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene viel anfällt, die ja enorm wichtig ist und ohne die nichts funktioniert. Und oft passiert es in Gruppen, dass die dann automatisch weiblich gelesene Menschen machen, dass denen auch so ein bisschen ansozialisiert ist, dass es normal ist, das zu tun, und es aber trotzdem eine enorme Belastung ist, das immer zu machen, dass es immer Sachen gibt, an die man zusätzlich denken muss, dass man kann nicht einfach zu einem Plenum gehen, man muss noch eine Stunde vorher Snacks vorbereiten und dann mitbringen und so. Und dann hat man auch weniger Zeit, sich vielleicht vorzubereiten, um irgendwo öffentlich zu sprechen, weil man hatte ja schon diese andere Arbeit, die man machen musste. Und genau bei so Punkten finde ich nicht, also wir sind immer noch in einem Prozess, aber es hat sich schon enorm viel entwickelt, dass da offen drüber geredet wird, reflektiert wird, dass Leute darauf hingewiesen werden, auch so Sachen wie so Protokolle schreiben, so wiederkehrende Aufgaben, die man nie abschließt, die man jede Woche machen muss und immer wieder. Das ist so, oh, die hast du jetzt schon dreimal gemacht, komm, das macht mal jetzt jemand anders. Da sind so sehr viele Prozesse im Gange bei uns. Und auch in dem Buch hat sich jetzt gezeigt, da haben wir schon super viel gemacht, aber es ist auch nicht alles perfekt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt wir sind eine feministische Kampagne, check, fertig, alles gut gemacht, sondern es dient auch so ein bisschen, wir schreiben auf, es gibt super viel, von denen auch andere Gruppen vielleicht lernen können. Gleichzeitig sehen wir auch so ein bisschen, da gibt es noch Sachen, die wir selber verbessern müssen, wo wir noch dran arbeiten wollen.
Was hofft ihr mit dem Buch zu erreichen? Also wozu dient das Buch?
Ja, also das Buch dient, glaube ich, mehreren Dingen. Also zum einen ist es einfach schon mal toll, dass es, also viel von der feministischen Arbeit bei DWE kommt aus dieser Flinter-Vernetzung, von Flinters, die zusammenkommen und dadurch was bewegen. Und auch bei diesem Buch sind super viele tolle Menschen zusammengekommen, die sich gegenseitig empowern und dieses Buch rausbringen. Gleichzeitig haben, glaube ich, viele von uns gemerkt, wenn wir so rumreisen und mit Leuten reden, dass so die Probleme, diese patriarchalen Probleme, die wir in der Kampagne haben, dass die eigentlich überall gibt und dass super viel Bewegungen auch davon lernen können, wie wir mit manchen Themen schon Umgang gefunden haben, was ja auch teilweise harte Prozesse waren, Kämpfe, die wir irgendwie, die viel Ressourcen gebunden haben, die wir so in der Kampagne ausführen mussten, um zu sagen können, ja, wir sind eine feministische Kampagne. Und das Wissen wollen wir auch irgendwie gerne weitergeben. Und gleichzeitig aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, so ein Check-in mit, okay, wo gibt's noch Potenzial? Wo können wir noch irgendwie an uns arbeiten? Und wo wollen wir noch so hin?
Ja, ich habe das Gefühl, wir machen das Buch auf jeden Fall einerseits für uns, also für uns als Buchgruppe, weil das ein ganz toller Prozess ist, dass diese Themen uns in dieser Auseinandersetzung und in dem Texte schreiben und in dem gegenseitig die Texte lesen und kommentieren, wir einfach auch so unsere Perspektive nochmal schärfen und so, ja, so Eindrücke, die vielleicht irgendwann in einem Plenum oder wenn man mal über DWE geredet hat, die als so ein vages Gefühl da waren, die konkretisieren sich dann. Jetzt in dieser Vernetzung, in den Gesprächen, in den Texten wird das Ganze auf einmal viel greifbarer und ja, konkreter, was sich eben sonst als so ein diffuses Gefühl vielleicht manchmal geäußert hatte, von wegen so, das, naja, oder wo man vielleicht dachte so, dass da fehlt gerade was in der Art und Weise, wie über die Kampagne gesprochen wird oder wie, was für Themen als wichtig erachtet werden. Und mit dem Buch, ja, vernetzen wir uns, schärfen unsere eigenen Perspektiven und wir leisten aber auch so eine Ergänzung zu dem, wie viele Leute die Kampagne sehen. Wir sehen das gar nicht als ein Korrektiv oder so, sondern einfach nur als eine Ergänzung. Das alles steckt da auch noch drin. Also klar ist, die Enteignung von großen Wohnungsbaukonzernen ist erstmal eine Klassenfrage, die da drin steckt, aber die Klassenfrage lässt sich halt nicht von der Geschlechterfrage lösen, gerade im Bereich des Wohnens. Und ich glaube, dieser Frage wollen wir eben nachgehen und darauf Antworten finden, warum das so ist oder Antworten geben.
Du hattest auch soeben gesagt, ich finde eigentlich schon, wir sind eine linke Kampagne, wir sind schon eine feministische Kampagne, aber was sind dann vielleicht noch so Sachen, wo wir deutlich Verbesserungspotenzial haben oder Sachen, die wir als Kollektiv, als Initiative verbessern können oder wo wir darauf besser achten sollten?
Also, da gibt es sicher endlos viele Sachen, die man jetzt sagen könnte. Was mir so einfällt, auch wenn ich jetzt die Buchgruppe anschaue, ist es so klar, dass wir es irgendwie viel geschafft haben, viele Menschen zu empowern und einen sehr bestärkenden Raum für viele zu schaffen, aber nicht für alle Menschen leider. Ein Beispiel sind Menschen mit Kind. Also unsere Treffen sind gerade zu einer Uhrzeit, abends unter der Woche, zu der viele Menschen ihre Kinder ins Bett bringen müssen oder ihre Kinder von der Kita abholen und so weiter, sind viel unter der Woche und dann am Wochenende zu Uhrzeiten, die einfach für, es muss gar nicht mal alleinerziehend sein, einfach für erziehende Menschen, für Elternteile nicht so passen. Und ich weiß, dass es in vielen Teilen der Kampagne irgendwie schon Initiativen gab, um sich da zu versuchen zu verbessern, aber dann, ja, es ist irgendwie, dann sind Sachen darauf ausgelegt, dann verschiebt sich ein Termin und dann hat es niemand mehr auf dem Schirm und für Leute, die einen Babysitter oder jemanden zum Aufpassen organisieren müssen, passt dann gar nichts mehr und alles verschiebt sich und man kann nicht dabei sein. So Sachen haben wir auf jeden Fall super viel Potenzial nach oben, auch wenn es schon irgendwie jetzt seit Jahren Thema ist, dass wir das gerne wollen, dass wir das verbessern, fällt uns das enorm schwer. Und es hat sich auch gezeigt, dass sich mit dem Laufe der Kampagne immer mehr viele junge Menschen ohne Kind bei uns engagieren und andere Leute aussteigen. Und das ist natürlich schade. Und das darf natürlich bei der vergesellschaftenden Demokratisierung, die wir wollen, dann auch nicht so sein. Da müssen ja dann alle dabei sein können. Und da darf dann niemand ausgeschlossen werden.
Vielleicht so abschließend, also ein bisschen Gimmick-Frage, aber habt ihr so coole Tipps und Tricks, wie man eine bessere feministische Kampagne gestalten kann? Habt ihr so, das sind die drei Sachen oder so, die drei Sachen, die man unbedingt im Auge behalten muss oder die wünschen wir uns auf jeden Fall von unseren Zuhörern oder die Leute, die mal etwas gestalten wollen? Habt ihr da so ein paar Sachen, die man unbedingt machen muss?
Ich finde, wir haben das jetzt nicht vorher abgesprochen, es kommt jetzt so ein Brainstorming im Moment. Ich würde sagen, eins ist auf jeden Fall erstmal Vernetzung. Kommt irgendwie zusammen, redet drüber. Das ist, glaube ich, so die Grundlage für alles, was so kommen kann. Möchtest du eine zwei sagen? Dann überlege ich noch eine dritte Sache.
Nee, ich finde das mit der Vernetzung auf jeden Fall schon total wichtig, weil ich habe das im Austausch mit so vielen jungen Frauen in der Kampagne gehört, dass so viele meinten, also sich über die gleichen Sachen geärgert haben oder das Gefühl haben, hatten, sie fühlen sich nicht bereit, auf dem Gesamtplenum zu sprechen mit der Art und Weise, wie dort geredet wird und wie dort miteinander umgegangen wird. Und dann aber so durch den Austausch darüber oder auch dadurch, dass es dann im Kiez-Team nicht so war und sie sich da getraut haben, mehr Aufgaben zu übernehmen, gerade auch, weil sie bestärkt wurden von anderen Frauen, die schon länger in der Kampagne dabei waren, dass dadurch dann so ein Wechsel stattgefunden hat. Und von daher glaube ich auch, dass Vernetzung und der Austausch super wichtig ist, um eben rauszukommen aus diesem Gefühl von, okay, ich alleine traue mich jetzt gerade nicht was zu sagen und das einfach so hinzunehmen als das normale Redeverhalten, wie miteinander umgegangen wird, sondern das ist dann auch ein total wichtiger Schritt schon, um da rauszukommen und das zu verändern.
Also wir haben Vernetzen, wir haben das Ding um Thema machen, so um Fokus machen.
Und ich würde sagen, drei ist, schafft Strukturen. Und schafft Strukturen auch zu Zeitpunkten, wo ihr denkt, oh, wir sind gerade total im Stress, wir haben für nichts Zeit. Nee, für sowas muss immer Zeit sein, sonst dauerhaft funktioniert es sonst einfach nicht. So Sachen wie, wir haben, Caro hat es vorhin schon gesagt, wir haben Referent-Rentin-Pool, wir haben einen Moderationspool für Pläne. Wir haben eine Ansprechgruppe bei Fällen von sexualisierter Gewalt. Wir haben einfach super viele Strukturen für Arbeiten, die in jeder Politgruppe gemacht werden. Aber wenn es keine Struktur gibt, dann werden die immer von denselben Leuten gemacht. Und das darf nicht sein. Und genau deswegen sind diese Strukturen eigentlich in jeder Art von politischen Arbeit oder generell wahrscheinlich in jeder Organisation wichtig.
Vielen Dank.
Danke dir, Walter. Walter.
Vielen Dank an Caroline und Jona. Wenn du jetzt auch motiviert bist und mit uns Geschichten schreiben willst, melde dich dann jetzt an. Es gibt viel zu tun, zum Beispiel in unsere Kiez-Teams. Wir sind fast in alle Berliner Bezirke vor Ort und die Kiez-Teams würden sich unglaublich auf deine Unterstützung freuen. Alle Mitmachmöglichkeiten findest du auf unserer Website dwenteignung.de oder in den Shownotes unseres Podcasts. Ich verabschiede mich mit einem warmen Dankeschön fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Spätsommer. Tschüss!